Ja, wir brauchen immer wieder die nötige Ermutigung, mit Jesus vorwärts zu gehen. Und ich denke, jeder hat so auch im Alltag so seine Schwierigkeiten, wo es eben manchmal auch zu Nöten kommt, zu Enttäuschungen kommt, zu Versagen kommt und wo man vielleicht gar nicht mehr so fröhlich solche Lieder singt. Und doch ist es der Herr, der uns immer wieder weiterbringt und uns durchträgt und wir es wieder neu mit ihm wagen sollen, neu mit ihm weitergehen sollen. Und er wird uns niemals ablehnen, wenn wir auf ihn schauen und mit ihm weitergehen wollen. Lasst uns heute wieder den Brief an die Kolosser aufschlagen. Ich möchte mit uns da weitere Einblicke nehmen in Kolosser Kapitel 1. Wollen wir uns heute die Verse 13 bis 18 miteinander ansehen. Und so lese ich auch die Verse 13 bis 18. Hier sagt der Apostel Paulus von dem Herrn Jesus, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, und das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und unser Thema soll heute heißen, alles durch Jesus. Alles durch Jesus. Und es hat einmal jemand gesagt, das war ein Schreiber eines Kommentares, der Herr Jesus will uns nicht zu religiösen Menschen machen. Er will uns nicht zu religiösen Menschen machen, sondern zu Menschen, die im Alltag auf ihn hören. Es geht ihm auch nicht um gottesdienstliche Veranstaltungen oder um heilige Handlungen wie Taufe oder Abendmahl und anderes. So dringlich und wichtig wie Gottesdienste sind und so dringlich und wichtig wie dem Herrn Jesus auch die Taufe ist, ein Schritt des Gehorsams und auch Zeiten des Abendmahls ihm wichtig sind, so geht es dem Herrn Jesus letztendlich doch um mehr als nur um solche Handlungen. Es geht ihm um die Durchdringung unseres Wesens mit seinem Wesen. Es geht ihm um die Durchdringung unseres Wesens mit seinem Wesen und die Gestaltung unserer Beziehungen zu unseren Geschwistern und anderen Menschen gegenüber nach seinem Willen. Oh, das ist schon etwas Großes. Das ist mehr als nur gottesdienstliche Versammlungen und Taufe und Abendmahl. Da geht es um mehr. Da möchte der Herr richtig durchgreifen. So dass unser Leben, wie der Kommentarschreiber sagt, dass unser Leben des Herrn entsprechend ist und sein Auge auf uns ruhen kann. Jesus ist eben kein Religionsstifter, der uns zu frommen Menschen machen will, sondern er ist der Herr, der im ganzen Willen Gottes unser Leben regieren, gestalten und mit seinem Leben erfüllen will. Und das ist letztendlich für uns normal keine Last, auch kein hartes Muss. Kein Joch und kein Zwang. Jesus ist auch nicht der harte Gesetzgeber und Diktator unseres Lebens. Obwohl er natürlich auch die ganze Befehlsgewalt über dich und mich haben will. Vielmehr ist es uns eine Freude und eine Erfüllung unseres Lebens, ihm zu dienen und unser ganzes Leben von ihm durchdringen zu lassen und uns unter seine Leitung zu stellen. Und der Kommentarschreiber sagt weiter, es ist schade um jedes Stück, dass wir von seiner Herrschaft abbrechen. Unglücklich werden wir immer nur dann, wenn wir ihm ein Lebensgebiet entziehen. Unglücklich werden wir immer nur dann, wenn wir ihm ein Lebensgebiet entziehen. Ein Leben würdig des Herrn, was wir auch in der letzten Predigt hatten, das ist das Größte, was es gibt. Das gibt unserem Leben wirklichen Wert und echte große Linie, die über den Tod hinaus ihre tiefe Bedeutung hat. Denn das, was in Ewigkeit von uns und unserer Person bleibt, das ist genau das, was Jesus bei dir und mir in sein Bild umformen konnte und was wir unter seiner Führung gelebt haben. Ja, wie wahr sind die Sätze? Ich konnte nur alles unterstreichen, was ich da gefunden habe. Wie wahr sind diese Ausführungen dieses Auslegers? Und da sind wir wieder direkt bei dem Thema angelangt, das wir in unserer letzten Predigt miteinander betrachtet haben, nämlich würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und genau das ist das Ziel, für das der Apostel Paulus und auch sein Mitarbeiter Epaphras in ihren Gebeten für die Geschwister in Kolossee gekämpft und gerungen haben. Das war ihre Zielsetzung, damit sie des Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. Und Paulus ging es überhaupt nicht drum, jetzt vor Gott herumzujammern und diese Geschwister jetzt vor Gott zu verklagen, weil die jetzt tatsächlich da irgendwie in verkehrte Lehren reingekommen sind oder da so ein Sog ist in der Gemeinde in Kolossee. Da kommen wir später noch drauf. Entsetzliche Lehren haben da Einzug gehalten. Paulus hat nicht damit angefangen, diese Geschwister jetzt vor Gott zu verklagen, wie die jetzt doch anfangen, einen anderen Weg einzuschlagen und eben geistlich noch nicht so reif waren oder weil eben verkehrte Dinge bei ihnen eingezogen sind. Nein, Paulus hat etwas anderes getan. Er hat um die Geschwister gekämpft, damit sie standhalten können, damit sie wieder in klare Position kommen, in klare Linie kommen, damit sie die Irrlehre erkennen. Hast auch du schon mal Geschwister vor Gott verklagt oder warst du schon in der Versuchung, manche Leute vor Gott zu verklagen? Vielleicht, wenn du so sehr verletzt warst von irgendjemand oder wenn du bei jemandem eine extreme Sünde erkannt hast. Sag, was ist das für einer? Doch auch im Gebetsleben, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Ich stand auch schon in solchen Versuchungen. Doch da muss man sich fragen, ist das im Sinne Gottes? Gefällt das Gott, wenn wir Geschwister vor ihn bringen und alles Negative aufzählen, dass doch das und das so schlimm ist und man die Kinder Gottes quasi vor ihm verklagt? Ich denke nicht, dass es vor dem Herrn wohlgefällig ist, denn es gibt einen anderen, der die Kinder Gottes bei Tag und Nacht verklagt. Und zwar vor Gott. Und das ist niemand anders als der Teufel. In Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, denn gestürzt würde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Solche Dinge tut der Teufel. Was sollten wir tun, wenn Verletzungen da sind, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn wir sehen, da ist Sünde da bei Geschwistern? Das ist gar nicht immer ganz so leicht, die Dinge vor Gott zu bringen, die jetzt in der rechten Weise vor Gott zum Ausdruck zu bringen und dass man da auch selber irgendwo nicht verbittert wird. Aber so wie wir das aus der Schrift erkennen, sehen wir das, dass wir viel mehr für solche Glaubensgeschwister, aber auch für außenstehende Menschen Fürbitte einlegen sollen im Gebet. Fürbitte. Du kannst schon sagen, Herr, du siehst die Not. Aber ich bete dafür, dass er das erkennt und dass er einen wohlgefälligen Wandel vor dir bekommt. Mit aller geistlichen Weisheit, Erkenntnis und Einsicht, das was Paulus auch hier sagt. Dass die Geschwister in der Kenntnis Gottes wachsen, das ist Gottes Wille. Und sich durch die Erkenntnis Gottes verändern lassen, Verkehrtes erkennen und beginnen in der Heiligung zu leben, auch Sünde ablegen. Natürlich. Da muss jeder Einzelne auch irgendwo innerlich dazu bereit sein oder sich auch von Gott ansprechen lassen. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt auch sich nicht gegenseitig ansprechen soll in der Gemeinde, wenn was nicht in Ordnung ist. Es ist immer nur die Frage, ob ich das aus Unparteilichkeit tue und ob ich das so sehe, wie es die Schrift sieht und das einfach im Willen Gottes tue und dass es zur Erbauung seiner Gemeinde dient und zur Hilfe der Geschwister oder ob ich selber irgendwo Rechtfertigungen an den Tag legen will und ja, der hat mich verletzt und deswegen hau ich drauf. Es ist nicht so, dass wir immer alles nur stehen lassen sollen, aber das in der rechten Art und Weise zu tun, damit geistliches Wachstum entstehen kann, würdig zu wandeln im Herrn. Und das ist alles dann wohlgefällig vor dem Herrn. Und so kommen wir nochmals darauf zurück. Ein Leben mit dem Herrn Jesus ist nicht ein Leben, das nur 2 Stunden am Sonntagmorgen stattfindet. So, mich haben wir immer wieder die Frage, ist das überhaupt ein Gemeindeleben? 2 Stunden am Sonntagmorgen und Mittwochabend 2 Stunden und das ist Gemeinde. Ich denke nicht, dass Gott so Gemeinde gedacht hat. Aber es ist schon gut, wenn überhaupt das geschieht. Aber ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus ist nicht nur Sonntagmorgens, ach, da bin ich jetzt besonders fromm, da bin ich besonders brav, da kann ich einmal freundlich sein 2 Stunden und nachher geht man wieder seines Weges. Oder Mittwochabend, da muss ich mich dann wieder zusammenreißen. Oh, das wäre eine verkehrte Sache. Nein. Das sind lediglich gesunde Rahmenbedingungen, die uns helfen sollen, auch an den anderen Tagen und Zeiten zugerüstet zu werden, um des Herrn würdig zu wandeln, um an ihm festzuhalten, um mich draußen zu bewähren, in dem, was ich drinnen gelernt habe. Ein Leben mit dem Herrn Jesus, es geht eben komplett in dein ganzes Alltagsleben hinein. Komplett. Nichts ist ausgenommen davon. Egal, ob das das Zusammenleben mit dem Ehepartner ist, wer verheiratet ist, oder innerhalb der Familie, oder ob es der Umgang mit den Nachbarn ist, oder wer im Berufsverhältnis steht mit den Arbeitskollegen, oder ob es das verborgenste Privatleben ist, oder das offenkundigste Geschäftsleben, oder allgemein der Umgang mit dem Geld, das uns Gott zur Verfügung gestellt hat, und vieles, vieles mehr. Ich könnte noch vieles aufzählen. Alles soll mit Christus gelebt sein. Alles soll von Christus durchdrungen sein. In allem soll der Wille Gottes mehr und mehr hervorkommen. Und das ist natürlich schon auch ein Forschen in der Schrift, was will jetzt Gott von mir? Und manchmal erkennt man es gar nicht so deutlich jetzt in jeder Stelle, wie und was. Und dann muss man mal Zusammenhänge verstehen und an mehreren Bibelstellen Gottes Willen suchen. Und man wird ihn erkennen, wenn man will. Aber das geschieht nicht zum Nulltarif. Da muss man sich schon auch hineinklemmen in die Schrift und vielleicht auch in Bücher. Und wisst ihr, dabei ist das lebendige Christsein nie langweilig. Christsein wird nie trist und öde. Das lebendige Christsein wird nie langweilig, weil der Herr Jesus uns immer mehr in seine Erkenntnis hineinführen will. Von Klarheit zu Klarheit. Wir sind ein Leben lang nie damit fertig. Wenn ich das erstmal das eine begriffen habe, dann kommt irgendwann das nächste. Und manchmal kommt das nächste sogar so schnell, dass ich gar nicht alles so auf einmal alles erfassen kann. Mir geht es manchmal so. Doch es kommt auch vor, dass manche Kinder Gottes so richtig öde sind, so trist und leer und es staubt fast aus ihnen heraus. Warum? Weil kein lebendiger Bezug zu Christus da ist, das Problem. Dass Kinder auch geistlich nicht wachsen und in der Bildung ihrer geistlichen Kenntnis verkümmern, mehr verkümmern als wachsen. Da ist Gott nicht dran schuld, ganz bestimmt nicht. Trotz bester geistlicher Nahrung in Lehre und Verkündigung geht es bei manchen nicht richtig vorwärts. Warum? Da müssen wir mal ein bisschen vor das Licht kommen. Warum kann es geistlich nicht richtig vorwärts gehen? Nicht selten hängt dies mit praktischer Sünde in Zusammenhang. Und da muss man sich schon mal fragen, warum gibt mir Gott nicht mehr Licht an manchen Stellen? Ganz einfach. Weil ich vielleicht andere Dinge, die mir Gott gezeigt hat, noch gar nicht getan habe. Oder dass ich durch bestimmte Sünden ständig Gottes Geist dämpfe und somit das geistliche Denken und das geistliche Wachstum gelähmt wird. Ich sehe das so heute auch eine ganz große Gefahr und ich will jetzt nicht gegen Medien oder Fernsehen ankämpfen, aber die Medien und das Fernsehen stellen für uns in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich eine der allergrößten Gefahren dar für die Gläubigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn heute sitzen die meisten Gläubigen wahrscheinlich mehr vor Fernseher und Internet, als dass sie sich mit geistlicher Literatur und der Bibel beschäftigen. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ich persönlich habe keinen Fernseher, aber wenn man mehr vor dem Fernseher sitzt, als wenn man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, wenn man mehr Gemeinschaft mit dem Fernseher hat als mit Gott, was soll da dabei herauskommen? Wer hat dann die Oberhand? Nicht Gott, sondern die Welt. Wenn man sich mehr mit den Medien befasst, das kann auch Radio oder Internet oder andere Dinge sein, als mit geistlicher Literatur und mit der Bibel und mit Gemeinschaft mit Gott einmal vielleicht mal ein paar Stunden ins Gebet geht. Wenn das nicht geschieht, da kann nicht viel dabei herauskommen. Da geht das geistliche Wachstum verloren. Und da ist jeder für sich selber verantwortlich. Und wie gesagt, in diesem Sinne können unsere heutigen Medien, auch so vorteilhaft sie in manchen Punkten sind, ich möchte nicht alles verteufeln, aber sie können uns für uns auch ein regelrechter Fluch sein. Nicht umsonst sagt Jakobus, wer immer der Welt Freund sein will, und vielleicht merkt man das gar nicht, wenn es einen immer zu irgendwelchen Sendungen hinzieht oder immer, dass man abends auf den Knopf drückt und dann nicht mehr aufhören kann, dann ist man Freund der Welt. Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Ob du es willst oder nicht, du wirst zum Feinde Gottes. Weil Gott hat ein eifersüchtiges Verlangen in uns hineingelegt durch seinen Geist. Und der möchte es nicht, dass wir uns da so sehr mit anderen Dingen beschäftigen. Wenn wir uns so sehr nach der Welt Ausschau halten und uns in die Welt verlieben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sich der Geist Gottes so langsam zurückzieht. Er zieht sich einfach zurück. Er klopft nicht an, er sagt nichts. Du magst es gar nicht. Er zieht sich einfach zurück. Der Geist Gottes hat ein ganz feines Empfinden. Und da müssen auch wir ein feines Empfinden dafür bekommen. Das kann Gott tun, ohne dass wir es besonders merken. Und dann wundern wir uns, wenn uns so viel Freude und all die Segnungen entgehen, die wir sonst haben könnten von Gott, wenn wir nahe bei Gott bleiben würden. Michael Windhöfel, der Evangelist, der bei uns auch schon öfters war aus Brucher Zeifen, der sagt in einem seiner Studienhefte über das Leben von Fleisch und Geist, denjenigen, den du am meisten fütterst, der wird die Oberhand haben. Er vergleicht es sogar mit zwei Hunden. Den Hund, den du am meisten fütterst, der wird die Oberhand haben. Und so ist es bei Fleisch und Geist. Beobachte mal dein persönliches Leben. Wen fütterst du am meisten? Wenn du dich nach Gott ausrichtest, viel in geistlicher Literatur lebst, auch viel in der Bibel studierst in freier Zeit und dich weniger mit anderen Dingen beschäftigst, so wird das geistliche Oberhand haben. Wenn es aber andersrum ist, dann kann das Geistliche nicht emporkommen. Dann wird immer das Fleisch eins oben drauf legen. Denn Fleisch und Geist, sie streiten widereinander, heißt in der Schrift. Und da kommt es eben wirklich darauf an, wer wird mehr gefüttert. Dabei sollten wir wirklich die allerhöchste Freude in uns tragen, dass wir jetzt zu solch einem wunderbaren, herrlichen und großen Herrn gehören. Ich weiß nicht, ob du täglich Freude hast, dass du wirklich zum Herrn Jesus gehörst. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr unter der Herrschaft dessen, der die Menschen im Verderben halten will und sie ständig mit der Sünde knechtet. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Und also auch sollten wir uns auch nicht mehr für sein Reich und für seine Knechtschaften und für seine Ablenkungsmanöver interessieren oder uns von ihm ständig abhalten lassen, uns Gott hinzugeben. Nein. Wir gehören jetzt einem anderen an. Wir sind das, sind in ein ganz anderes Reich versetzt. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt Apostel Paulus hier in Vers 13, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis heraus und versetzt. Du bist nicht mehr da, sondern du bist da, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt sind wir so dumm, wir sind jetzt hier drüben und dann schauen wir immer, was gibt es denn da drüben? Ich möchte mich gar nicht hier betätigen. Ich schaue immer, was gibt es denn da drüben? Und dann ruft er vielleicht noch was. Und man beschäftigt sich immer noch mit dem alten Reich, wo wir früher waren, aber heute gar nicht mehr hingehören. Und wisst ihr, wenn wir davon lesen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber hier Vers 13, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist schon ein wunderbarer Ausdruck. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Hast du dir darüber schon mal eine halbe Stunde mal nachgesinnt, was das heißt, versetzt zu sein in das Reich des Sohnes seiner Liebe? Also da wird man gar nicht mehr fertig mit Freude, mit Nachdenken, dass du jetzt zu diesem Reich der Liebe angehörst. Du bist versetzt in das Reich des Sohnes und der Sohn ist vom Vater geliebt. Und in diese Liebe bist nun auch du und ich mit hineingenommen. Und was hat der Sohn getan, damit dies so möglich werden konnte? Aus Liebe ist er in diese Welt hereingekommen. Aus Liebe ist er uns Menschen nachgegangen. Aus Liebe zu dir und mir ist er ans Kreuz gegangen, hat er seine Hände und Füße durchbohren lassen, dort auf Golgatha. Und aus dieser Liebe heraus ist sein Blut gequollen aus seinen Händen und Füßen, aus seinem zerschlagenen, zermarterten Leib, damit wir jetzt mit ihm leben können. Damit wir jetzt ewiges Leben haben dürfen. Und damit wir jetzt in das Reich seiner Liebe eintreten durften, ja jetzt versetzt sein dürfen. Und liebe Freunde und Geschwister, ich möchte heute Morgen jedem die Hand drücken. Herzliche Gratulation an jeden von euch. Herzliche Gratulation, wenn du ein Bürger des Reiches seiner Liebe geworden bist. Egal wie lange du das schon bist. Herzliche Gratulation. Etwas Größeres kann dir nicht passieren. Und Paulus geht jetzt noch mehr darauf ein, damit sich diejenigen sicher sein können, die immer noch mit Zweifeln geplagt sind. Bin ich wirklich jetzt da hineinversetzt oder nicht? Oder wie ist das jetzt? Oder hält mich Gott da drin? Paulus führt uns hier noch mehr hinein, um alle Zweifel zu nehmen oder die in die Gefahr sind, zu der vollbrachten Erlösung womöglich noch etwas hinzufügen zu wollen. Das ist dann später das Problem bei den Kolossern. Und das nimmt Paulus vorher alles schon hinweg und sagt hier in Vers 14, in welchem wir die Erlösung haben. Haben oder nicht haben? Paulus sagt, haben. In welchem wir die Erlösung haben. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Schlachter 2000 übersetzt hier, in dem wir die Erlösung haben. Das ist eigentlich fast dasselbe. Der älteren Übersetzung heißt es, in welchem wir die Erlösung haben. Beides Mal ist Jesus Christus gemeint, der Sohn Gottes. Nur in ihm haben wir die Erlösung. Nur er ist unser Heil. Und darum kommt es auch so sehr darauf an, ob ein Mensch in Christus ist oder ob er nicht in Christus ist. Viele sagen ja, ich glaube auch an Christus. Aber das heißt ja nicht, dass sie in Christus sind. Wer nur an Christus ist, der hat das Ziel knapp verfehlt, hat aber damit alles verloren für Zeit und Ewigkeit. An Christus zu sein, das genügt nicht. Wir müssen in Christus sein. Wer in Christus ist, das ist eine neue Kreatur. Das wissen wir aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Oder ein Neues ist geworden, besser gesagt. Wer in Christus ist, der hat auch in ihm die Erlösung, ohne auch nur ein Gramm hinzuzutun. Und er ist durch ihn, allein durch Christus, in das Reich seiner Liebe hineinversetzt. Und liebe Freunde, Geschwister, man kann es nicht genug betonen, nur Jesus ist das Heil. Nur Jesus ist das Heil. Die Erlösung ist und bleibt seine Tat. Er hat sein Leben für dich und mich am Kreuz gelassen. Er hat sein kostbares Blut für dich und mich vergossen. Er wurde begraben und ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und wir werden erlöst, indem wir an den Herrn Jesus als den Auferstandenen glauben. Und ihn bitten, dass er in unser Leben kommt, in unser Herz kommt, der Herr unseres Lebens wird. Natürlich gehört auch dazu, dass man weiß, dass man Sünder ist und Vergebung, ja Erlösung braucht vor Gott. Und so sagt hier Paulus in Vers 14, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Und ein Gotteskind muss wissen, was es hat oder was es nicht hat. Und wenn die Bibel sagt, wir haben die Erlösung, dann haben wir sie. Und dann wird sie auch bei uns bleiben. In Ewigkeit. Was wir auch alles aus unserer Vergangenheit mitgeschleppt haben, diejenigen, die vielleicht später zum Glauben gekommen sind. Tausende kleine, schmerzliche Dinge, die man gar nicht alle aufzählen kann, wo man auch versagt hat, wo man auch dummes Zeug gemacht hat. Oder unendlich große und schwere Schuld. Alles ist in die eine Erlösung und Vergebung mit eingeschlossen. Gott vergibt die ganze Sache ein für alle Mal. Und bedenke, es ist keine Schuld zu groß und es ist keine Schuld zu klein. Alles wurde durch das Blut am Kreuz gesühnt und durch die Sühne ein für alle Mal ausgelöscht. Dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und darum ist es auch gar nicht gut, ständig in den Sünden der Vergangenheit herumzuwühlen. Ach, das wird mir der Herr wahrscheinlich noch krumm nehmen, weil ich damals sowas gemacht habe. Und da habe ich aber mal was Schlimmes getan. Ach, und da habe ich auch noch nicht dran gedacht. Natürlich kann man das dem Herrn noch bringen, wenn einem was einfällt, dass es einfach dann erledigt. Aber prinzipiell hat Gott uns komplett erlöst. Er hat uns komplett vergeben im Gesamtpaket. Braucht man eigentlich nicht mal alles in der Einzelheit aufzählen. Aber es machen viele Hirten und Evangelisten den Vorschlag, wenn dich die Dinge noch belasten, schreib sie auf einen Zettel Papier. Alles das, was du meinst, was eben noch nicht ganz weg ist. Schreib sie auf einen Zettel Papier. Und wenn du alles aufgeschrieben hast, dann bringst Gott ins Gebet. Bringst alles unter sein Blut und Kreuz. Und wenn du es ihm gesagt hast und ihm Vergebung gebetet hast, dann ist es am besten, wenn du einen offenen Ofen hast, tu den Zettel da rein und weg ist er. Oder lass ihn durch den Aktenvernichter, wie du willst. Aber genau so ist deine Schuld und Sünde ausgelöscht. Ein für alle Mal, sie ist nicht mehr zu finden, ist einfach weg. Gott ist kein Gott, der uns einmal vergibt und dann wieder die alten Dinge vorhält. Das tun vielleicht wir manchmal, aber Gott nicht. So sollten wir uns von den Sünden und Fehlern der Vergangenheit abwenden und uns darüber gewiss sein, Gott hat mir vergeben. Und daraus lernen, dass wir nicht wieder die gleichen Sünden begeben. Vielmehr sollten wir jetzt unserem Herrn und Erlöser jeden Tag dankbar sein, dass er uns tatsächlich aus diesem Verderben herausgelöst hat, aus unserer Schuld und Versagen. Und dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen und nicht in der Hölle schmoren müssen, ein Leben lang. Das heißt ein Leben lang. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es hört nie wieder auf. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es hört nie wieder auf. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird einfach schrecklich sein. Ich habe neulich gesagt, wir sollten eigentlich jeden Tag mal einen kurzen Blick in die Hölle hinabwerfen. Wisst ihr, wie wir dann leben würden? Dankbar, 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 dankbar. Und wir würden wahrscheinlich alle Leute aufsuchen und sie warnen vor der Hölle. Wir würden zittern vor der Hölle, dass ja keiner da hinuntergeht. Jeden Tag sollten wir dankbar sein, dass er uns aus diesem Verderben herausgeholt hat. Darum gehört auch ihm jetzt unser Leben und ihm gehört unsere ganze Liebe. Doch nicht nur unsere Liebe, sondern auch eben unser ganzes Leben gehört ihm mit allem, was wir sind und haben. Und doch ist die tiefste Hingabe und treueste Nachfolge höchstenfalls ein kümmerlicher und unzureichender Ausdruck unseres Dankes an ihn. Wir können es niemals begleichen. Aber selbst die tiefste Hingabe und treueste Nachfolge kann die Erlösung niemals ausgleichen. Der Herr hat es vollbracht. Weiter sagt Paulus von dem Herrn Jesus in Vers 15, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Es ist gewaltig, wie Paulus uns jetzt hier anfängt, den Herrn Jesus vor Augen zu halten. Es ist etwas unbeschreiblich Großes, wenn wir wissen, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Und es gibt so viele Menschen, die haben da wirklich ein Problem damit. Sie denken, ja, Jesus, er war ein gutes Vorbild, er war ein guter Mensch, der mal auf der Erde war, das bestätigen viele. Andere sagen, er wäre nur ein Prophet, das wissen wir aus dem Islam vordringlich, dass sie ihn als Propheten anerkennen, aber ja, nicht als Ebenbild Gottes oder sowas. Sie meinen, Jesus wäre nur so etwas wie eine Fotografie von Gott. Ja, die ist Moslems nicht, aber vielleicht verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft. Jesus wäre eben nur so etwas wie eine Fotografie von Gott. Doch Jesus ist nicht nur eine Fotografie von Gott, sondern Jesus selbst ist Gott. Und er selbst ist die Entäußerung des unsichtbaren Gottes. Gott hat sich in Jesus geoffenbart. Als er auf Erden war, hat er Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir Menschen. Er hat einen Leib gehabt und wurde teilweise sogar nur als Mensch erfunden. Und doch war er zugleich Gott. Der Herr Jesus sagte zu seinen Zeitgenossen, ich und der Vater, wir sind eins. Johannes 10, Vers 30. Oder denken wir an Philippus, einer der Jünger Jesu. Der wollte unbedingt den Vater sehen. Jesus, zeig uns doch mal bitte den Vater. Du sprichst so viel vom Vater. Und er konnte es nicht erwarten. Jesus wird uns bestimmt den Vater zeigen irgendwann. Zeig ihn uns doch jetzt mal endlich. Bitte, Jesus, zeig uns den Vater. Aber wisst ihr, der Herr Jesus, der war auf diese Bitte hin bestimmt ziemlich enttäuscht. Könnt ihr euch das vorstellen? Denn die ganze Zeit war er die Offenbarung des Vaters. Er war die Offenbarung des lebendigen Gottes in Fleisch und Blut. Und er sagt zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch. Er war schon fast 3 Jahre. Und du kennst mich noch nicht, der du einer bist, der jetzt die ganze Zeit mit mir unterwegs warst. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Johannes 14, 9 können wir das nachlesen. Niemand hat Gott je gesehen. Und darum ist Jesus in diese Welt hereingekommen, damit wir durch ihn den unsichtbaren Gott kennenlernen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch das Leben Jesu wissen wir, wie Gott uns gegenüber empfindet, denkt und handelt. Natürlich wissen wir auch vieles allein aus der Schrift, auch aus dem Alten Testament. Aber Jesus hat uns dann noch unendlich nahegebracht. Wir wissen durch den Herrn Jesus, wie Gott uns gegenüber empfindet, denkt und handelt. Jetzt wissen wir, dass er uns Menschen auch unendlich nahe kommt. Sonst wissen wir vielleicht nur etwas von einem großen und gewaltigen Gott, wo man gar nicht weiß, wie man ihm überhaupt nahen kann. Aber durch Jesus wissen wir, dass dieser Gott uns unendlich nahe kommt. Wir wissen, dass er uns mit unendlicher Liebe sucht und wirklich unser Vater sein will. Wer Jesus kennenlernt und in sein Herz hineinsieht, der hat einen tiefen und wertvollen Einblick in das Wesen Gottes getan. Oh, wir kriegen wunderbare Einblicke in den Evangelien, aber auch in der ganzen Heiligen Schrift offenbart uns Gott sein Herz. Aber natürlich für uns zunächst, ich sage mal in Anführungszeichen, zunächst ist es vielleicht einfach im Neuen Testament zu studieren und da das Herz Gottes zu erkennen. Aber wir finden es genauso auch im Alten Testament. Müssen wir nur die Heilszeiten auch unterscheiden können. Aber wo Jesus ist, da ist der lebendige Gott gegenwärtig. Und durch Jesus haben wir Zugang zur ganzen Gottheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, das sagt er selbst. Und in Kolosser 2, Vers 9 sagt Paulus hier, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und das müssen wir jetzt sehen. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, wenn er in deinem Herzen wohnt, dann haben auch wir Zugang zur ganzen Fülle Gottes. Wer den Sohn hat, der hat nämlich auch den Vater, sagt die Schrift. Und wer den Sohn hat, in dem wohnt auch der Geist. Und wer den Sohn hat oder auch den Geist hat, der hat auch das Leben, nämlich das ewige Leben. Wer Jesus hat, der hat volles Genüge. Jesus ist die Vergegenwärtigung Gottes, in dem jetzt die ganze Liebe und das ganze Leben Gottes zu uns kommt. Und das ist ja nach wie vor, bis zum heutigen Tag. Er bietet es jedem Menschen auf dieser Erde an. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Gott möchte heute ziehen, komm, komm. Lass dich in meine Gemeinschaft bringen. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Wer Jesus hat, der hat ständigen Zugang und Zufluss von dieser unversiegbaren Quelle. Wen dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Frage geht auch an uns als Gläubige. Machen wir Gebrauch davon? Gott reicht uns seine ganze Fülle da. Und wir schauen uns nach anderen Quellen um. Ah, da drüben ist es besser als hier bei Gott. Das ist schade. Hast du Durst nach Leben? Und wie gerade gesagt, wie schnell bedienen wir uns an anderen Quellen, wo wir meinen, sie könnten eher unseren Lebensdurst stillen. Dabei ist es allein Jesus, der in Wahrheit unseren Lebensdurst stillen kann. Was sagt der Herr Jesus von sich selbst? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6, Vers 35. Jesus will deinen Lebensdurst löschen. Und wenn wir meinen, wir finden das in anderen Quellen, dann unterliegen wir einer Täuschung. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Paulus schreibt hier im Brief an die Kolosser, Vers 15, Kapitel 1, Vers 15, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Was hat das zu heißen? Der Erstgeborene aller Kreatur. Ist Jesus doch irgendwann geboren worden? Wurde er von Gott dem Vater geschaffen womöglich? Da streiten sich manche Gelehrten drum, vor allen Dingen auch viele Sektierer. Manche meinen tatsächlich, dass der Herr Jesus Christus vom Vater geschaffen wurde und dann irgendwann geboren werden musste. Aber das wäre eine Fehlinterpretation, nein. Denn aus der Schrift sehen wir, dass der Sohn genauso von Ewigkeit zu Ewigkeit ist wie der Vater. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Vielmehr wird dem Herrn Jesus hier die Vorrangstellung eingeräumt, wenn hier vom Erstgeborenen gesprochen wird, dass er die Vorrangstellung der ganzen Schöpfung hat. Als zweites ist er der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Der Erstling der Entschlafenen. Zum Beispiel sagt Johannes in Offenbarung 1, vielleicht können wir da mal zur Offenbarung blättern. Kapitel 1, Vers 4 und 5. Da spricht Johannes so davon, was jetzt hier passiert ist und was er da jetzt so gerade erlebt. Und er grüßt die Gemeinden und er sagt hier in Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat das Totenreich besiegt. Und er sagt auch dann weiter, dass er die Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat. Er hat es jetzt in seiner Hand. Er hat den Tod und das Totenreich besiegt. Und er hat den Tod besiegt und das Totenreich auch durchschritten. Und er ist als der Erstling auferstanden von den Toten. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und so werden auch wir einst auferstehen, wenn wir heute an ihn glauben, weil wir heute bereits sein Auferstehungsleben in uns haben. Er ist der Erstling der Entschlafenen, 1. Korinther 15, Vers 20. Und so müssen wir das verstehen, dass er der Erstling ist und dass ihm eben die ganze Schöpfung untertan ist. Er hat quasi das Erstgeburtsrecht. Nicht, dass er von Gott dem Vater geschaffen worden wäre. Und folgen wir ihm auch jetzt weiter in seinem Wort. Denn jetzt werden wir an eine Stelle herangeführt, die nichts mehr ausschließt, was nicht unter seiner Schöpfung oder unter seiner Herrschaft stehen würde. Und genau wenn wir jetzt an diese Stelle kommen, quasi an die weiteren Verse, dann müssen wir uns schon fragen, kennen wir unseren Herrn Jesus wirklich so, wie uns wirklich gleich gezeigt wird? Ist er dir so bekannt, wie er uns hier gezeigt wird? Und da möchte ich zunächst mal sagen, denke niemals klein von dem Herrn Jesus. Denke niemals klein von Gott, aber auch niemals klein von Jesus, denn Jesus ist ja schließlich auch Gott. Denke niemals klein von Jesus Christus. Denn wenn wir hier die Verse 16 und 17 lesen, dann wird uns seine ganze Größe vor Augen gestellt. Ich lese hier Verse 16 und 17. Paulus sagt hier, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Ja, man liest das so schnell drüber weg und denkt, das sind so verschachtelte Sätze. Aber schauen wir uns diese Dinge mal ganz langsam an, was Paulus hier alles uns aufzeigt. Wir kommen gleich darauf. Aber denke daran, das ist dein Herr, den Paulus hier aufzeigt. Dein und mein Herr. Und dieser Herr, der Herr Jesus, der hat aktiv geschaffen. Er ist die ausführende Gewalt des Schöpfergottes. Die ausführende Kraft Gottes. Aber nicht nur, dass alles in ihm und durch ihn erschaffen ist, wie es hier heißt. Nein, es ist auch alles für ihn geschaffen. Und alles besteht in ihm. Das ist noch gewaltiger. Was haben wir für einen großen Herrn? Was hast du für einen großen Herrn? Überleg mal, der Herr Jesus hält das ganze Universum in seiner Hand. Alles besteht durch ihn. Und alles Leben und alles, was kreucht und fleucht auf der Erde, und ob überhaupt die Sonne und die Sterne und der Mond und alles so in Bewegung ist und die Erde rotiert, dafür sorgt er Tag für Tag. Alles besteht in ihm. Wenn er heute sagen würde, Schluss, dann wär's aus mit der Welt, mit der Erde. Das ist dein und mein Herr. Es ist alles für ihn geschaffen. Er hat alles erschaffen und alles ist für ihn geschaffen und alles besteht in ihm. Dein und mein Herr, der hält das ganze Universum in seinen Händen. Und doch weiß er ganz genau, wie die Lilie auf dem Feld aussieht. Ihm gefällt die kleinste Blume, ob das eine Lilie ist, eine Tulpe oder ein kleines Margeritenblümchen, Gänseblümchen oder sonst was. Jesus weiß um alles. Und es blüht genau zu der Zeit, wenn er es haben will. Nicht, wenn wir es haben wollen. Vielleicht kann man manches ein bisschen beeinflussen und durch Kunstdünger und alles noch ein bisschen voranschieben oder wenn man manches in die Wärme tut und so. Aber letztendlich lässt er alles wachsen und gedeihen. Er sieht nicht nur die Blumen auf dem Felde, sondern sieht auch die unzähligen Fische im Wasser. Fische und Tiere, was da alles gibt, ist ja bis heute noch nicht alles erforscht. Man entdeckt immer wieder neue Wesen auch im Wasser. Oder die Vielfalt der Vögel am Himmel. So gewaltig. Was wir allein hier in Deutschland haben, aber wenn wir da mal in andere Gebiete gehen, wie nach Afrika, Brasilien, was da alles für Tiere sind und für, was da alles kreucht und fleucht, auch in Insekten. All das hat dein Herr gemacht. Das ist unser Herr. Und wenn man das betrachtet und sich einfach auch dran freut. Und natürlich hat uns der Herr die Dinge ja auch gegeben, damit wir sie in Gebrauch nehmen dürfen. Heute Morgen so einen schönen Blumenstrauß da vorne. 14 Tagen, wenn wir Erntedank haben, dann denken wir wieder an alles das, was wir täglich genießen dürfen, aus seiner gnädigen Hand. Alles gibt uns der Herr. Er hat alles geschaffen und wir dürfen so vieles in Gebrauch nehmen, dürfen uns daran erfreuen. Weil die Schöpfung ist ja nicht die Welt. Das ist ja nicht das gottfeindliche System. Das hat ja Gott geschaffen. Das ist eine Schöpfung, in der wir leben. Natürlich soll man die Schöpfung nicht mehr lieben als den Schöpfer, das ist auch klar. Aber er hat den Menschen seine Schöpfung hineingesetzt und hat gesagt, da, bedien dich. Du sollst aber auch herrschen in dieser Schöpfung. Aber wenn man das alles immer wieder von Neuem bestaunt und betrachtet, auch die Natur und die ganzen Ereignisse, da kann man wirklich nur sagen, Herr, ich sehe deine Welt. Und da ist nicht das gottfeindliche System gemeint in diesem Lied, sondern eben die Schöpfung. Schöner wäre es, wenn der Liederdichter gesagt hätte, ich sehe deine Schöpfung. Das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung, alles das hast du gemacht. Den Tag und auch die Nacht, ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben dich so sehr. Sie preisen deine Macht. Ja, man darf den Herrn schon einmal preisen über das, was er gemacht hat. Und darüber staunen. Das ist seine Schöpfung. Und natürlich wissen wir, dass heute nicht mehr alles so ist, wie es der Herr damals gemacht hat. Der Sündenfall ist eingetreten und die ganze Schöpfung ist in den Sündenfall hineingezogen. Darum frisst auch der Löwe heute kein Stroh, sondern er frisst andere Tiere. Und wir müssen uns auch fürchten vor dem Löwe und vor dem Wolf und was es alles gibt. Gefressen und gefressen werden, das kommt nur durch den Sündenfall hervor. Aber wenn der Herr Jesus regieren wird, 1000 Jahre auf der Erde, dann wird es anders sein. Oh, da wird ihr Säugling mit der Otter spielen. Oh, so eine niedliche Schlange. Und wird da rumkuscheln mit der Schlange. Der Löwe, der wird tatsächlich Grünzeug fressen und Stroh, man braucht keine Angst haben, man kann ihn streicheln. Es wird kuschelig im 1000-jährigen Königreich. Dann hat er wieder die Regentenschaft und die Sünde, die ist minimal aufs Minimalste begrenzt. Und der Teufel ist sowieso für 1000 Jahre gefangen, der kann nichts mehr anrichten. Eine herrliche Zeit wird da heranbrechen. Und wir als Gemeinde dürfen mit ihm regieren. Wir können uns das noch gar nicht richtig vorstellen, aber es wird einfach noch viel, viel herrlicher sein, als wenn wir jetzt nur mal so die Natur betrachten und die Schöpfung ist auch schon schön, aber das Beste kommt noch. Es ist schade, dass die ganze Schöpfung in Sünde gefallen ist. Und das ist eben auch das tragische Problem, in dem wir uns heute noch befinden. Und dass derzeit tatsächlich auch alles diesem Fürsten der Welt unterworfen ist in der Schöpfung. Und das ist eben der Teufel. Doch wir wissen, dass der Herr Jesus auch ihm ganz klare Grenzen gesetzt hat. Und bedenke, es geschieht nichts in dieser Welt, was Gott nicht zulassen würde. Gott weiß ganz genau, das Böse wird ausreifen. Er sagt es uns in seiner Schrift, in seinem Wort. Aber bei ihm gerät nichts außer Kontrolle. Und das ist das Wunderbare, dass uns das Paulus hier eben auch aufzeigt in Kolosser 1, Vers 16. Lesen wir noch einmal den Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Paulus lässt hier keinen Freiraum. Sehen es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Also keine Sorge, der Herr Jesus ist im höchsten Regiment. Merken wir uns das gut, wenn auch vieles zu entgleisen droht in dieser Welt. Denn es bereitet unserem Herrn Jesus auch keine Ehre, wenn wir ihm nicht auch alles Vertrauen schenken. Und auch sehen, es läuft so vieles entgegen von dem, wie wir es gerne hätten in dieser Welt, auch hier in Deutschland derzeit. Aber wir müssen ihm all unser Vertrauen schenken und wissen, du Herr stehst darüber. Du hast die ganze Macht und du Herr kannst noch vieles in die richtige Richtung lenken. Und deswegen sollen wir auch beten. Es ist für uns so wichtig zu wissen, dass er alles unter Kontrolle hat. Gerade wenn sich viele Unsicherheiten und viele Probleme auftun. In unserem Monatsprogramm habe ich es extra aufgeführt, im Monatsprogramm September, wer innen reingeschaut hat. Die Verse 16 und 17 hier von Kolosser 1. Und da wird dreimal alles erwähnt. Und wisst ihr, es ist immer wieder gut, wenn man einmal langsam die Bibel liest, sich einmal Zeit nimmt und dann vielleicht einmal ein paar Sätze unterstreicht oder auch Worte, die man da findet. Und sich denn das so einzuprägen. Ja, es ist so, wenn es die Schrift so sagt. Und es ist eigentlich nicht damit getan, wenn man quasi sowas hört, ja, er hat alle Macht und er hat alles geschaffen und er bewirkt alles, wenn man sagt, ja, glaube ich. Und ist ja interessant, dass er alles geschaffen hat und man nachher wieder in alle möglichen Zweifel hineinkommt und gar nicht denkt, dass er über allem steht. Nein, das ist viel zu wenig. Es muss vom Kopfnicken in unser Herz hineinrutschen. Und es muss tief in unserem Herzen mit dem Glauben verwurzelt werden. Dann kommen wir auch gar nicht so sehr in Versuchung, ständig an Dingen herumzuzweifeln, dass Gott sie jetzt nicht mehr in der Hand hätte oder sonst was. Lesen wir nochmals die Verse 16 und 17 hier. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles besteht in ihm. Wenn man noch das vor allem hineinnehmen würde, dann viermal alles. Aber ich möchte es bei diesen dreien belassen. In ihm ist alles erschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und alles besteht in ihm. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie auch im Monatsprogramm steht, was wurde eigentlich von dem Herrn Jesus nicht erschaffen? Oder was wurde nicht für ihn erschaffen? Oder was besteht nicht in ihm? Vielleicht findest du irgendwas. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Wenn hier steht alles, dann muss es einfach auch alles sein. Es gibt nichts, was nicht durch ihn geschaffen wurde oder was nicht durch ihn bestehen würde. Alles, was wir in Gebrauch nehmen dürfen, ob es Nahrung ist oder ob es die Luft zum Atmen ist oder die ganzen Gebrauchsgegenstände, alles bekommen wir durch ihn. Natürlich ist nicht alles gut, was sich in dieser Welt bewegt. Der Herr Jesus lässt auch das Böse ausreifen und die Sünde, das haben wir schon gehabt. Doch selbst das hat noch seinen Sinn. Ja, warum lässt der Herr das ganze Böse ausreifen? Das ist auch eine wichtige Frage. Damit seine Macht eines Tages umso mehr offenbar wird. Und damit alle erkennen müssen, die jetzt verkehrte Wege gehen und die das ganze Böse vorantreiben, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und da wird sich der Herr umso mehr verherrlichen, wenn die Macht des Bösen so stark ausreift und unser Herr noch viel, viel größer ist als das, was sich hier jetzt gerade auf Erden ausweitet. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser Thema hat geheißen, alles durch Jesus. Alles durch Jesus. Wir können auch sagen, wer Jesus hat, der hat alles. Alles durch Jesus oder wer Jesus hat, der hat alles. Wer nicht weiß, was er in Jesus hat, der wird immer noch überall herumsuchen wollen. Und doch wird er nie richtig fündig werden. Ich wünsche es uns allen, dass wir immer mehr seine Macht und Größe erkennen. Und dass unser Leben immer mehr durch ihn erfüllt, geprägt und verändert wird. Ja, dass unser Leben reich wird durch ihn. Durch ihn, für ihn und zu ihm hin. Amen. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir staunen, wenn wir uns einzelne Textpassagen vor Augen halten. Und du offenbarst dich so in so wunderbarer Weise. Und wo bei jedem Menschen, der diese Worte liest, eigentlich jeder Zweifel aufgehoben werden müsste, dass du, Herr Jesus, nicht der Herr über alles bist. Und dass du auch selbst der lebendige Gott und Herr bist, der sich uns so wunderbar geoffenbart hat, als du in diese Welt hereingekommen bist, durch den Heiligen Geist gezeugt wurdest, der von einer Jungfrau geboren wurdest, für die Welt unfassbar, aber im Glauben kann man es verstehen und begreifen. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns den Vater gezeigt hast und dass wir auch bis heute dein Wort haben dürfen, dass wir darin forschen dürfen. Und wir wissen manchmal gar nicht, wie reich wir sind in dir. Und wir möchten um Vergebung bitten, wo wir manches Mal nach anderen Dingen Ausschau gehalten haben oder wo wir uns auch, ohne es zu merken, vielleicht mehr mit anderen Dingen beschäftigt haben als mit dir. Mit den Dingen des Lebens oder mit den Medien oder mit anderem, mit weltlicher Literatur als mit geistlicher. Hilft uns, Herr Jesus, dass wir unseren täglichen Pflichten nachkommen, mit dem, was alles dran ist, und dass wir da an dir festhalten, dass du uns auch, Herr, Kraft, Gnade und Gelingen schenkst im Alltag, uns immer wieder ausstattest, auch mit der nötigen Weisheit, aber auch immer wieder aufs Neue mit der nötigen Liebe zu dir hin und auch durch die Liebe mit dem Gehorsam. Ja, wir möchten diese vollkommene Freude in dir erleben und immer mehr zu dir hinwachsen. Und dass du auch dieses Verlangen in uns hegst, vor dir einen wohlgefälligen Wandel zu führen. Ja, dass wir des Herrn würdig wandeln zu allem Wohlgefallen. Wir möchten es dir anbefehlen. Und nur du, Herr, kannst es aus uns herausbringen, nur du kannst es wirken durch deinen Geist. Aber du möchtest auch unser Wollen dazu. Und so möchten wir uns das täglich vor Augen halten und uns immer wieder fragen, was, Herr, ist für dir würdig und was gefällt dir oder was gefällt dir nicht. Klopfe du, Herr, immer wieder auch in unser Gedächtnis, auch in unser Gewissen, wo es in verkehrte Richtungen geht. Und danke, dass du uns behütest und bewachst, bis dass wir einst sind bei dir in deiner wunderbaren Herrlichkeit, wo es keine Anfechtungen mehr gibt, wo es keine Ängste mehr gibt, wo es keine Nöte mehr gibt, wo es kein Leid und auch kein Geschrei mehr gibt, sondern wo wir nur noch staunen und deine Herrlichkeit schauen werden, aber auch mit aller Freude das Leben im Überfluss haben werden, nachdem wir heute schon große Sehnsucht haben. Wir danken dir dafür und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen.